auf ein Bier mit. Der DNN Dresden Talk.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Auf ein Bier mit, der DNN Podcast. Als Gast habe ich mir heute Johannes Lichti eingeladen, einer der namhaftesten grünen Politiker. Möglicherweise muss man bald sagen, einer der namhaftesten ehemaligen grünen Politiker, weil ja ein Ausschlussverfahren läuft. Herr Lichti, was haben Sie denn zu trinken mitgebracht?
Ja, vielen Dank, Herr Baumann Hartwig. Ich habe ein ungewöhnliches Getränk mitgebracht. Ich habe einfach kaltes Wasser mit frischer eingepresster Zitrone. Also im Winter trinke ich das als heiße Zitrone, ist wunderbar. Also ich bin diesen Winter überhaupt nicht krank gewesen. Hängt natürlich an der Corona-Impfung vielleicht auch davor, wenn ich das mal einflechten darf. Aber ich habe konsequent heiße Zitrone getrunken und das hat mir sehr gut getan. Ich hatte keinen Schnupfen, keine Grippe, kein nix.
Ah ja, meine Mutter hatte mir das immer gegeben, wenn ich krank war, dann musste ich heiße Zitrone trinken und wenn ich lieb war, habe ich sogar noch ein bisschen Zucker reinbekommen. Machen Sie Zucker rein?
Nein, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall Zucker. Was noch geht, wenn was im Anzug ist, dann richtig viel heißer Ingwertee. Ja, das ist dann, wenn was im Anzug ist. Aber ich trinke einfach die Zitrone lieber, weil der Ingwer, der ist auch ein bisschen so wie Kaffee, also der regt auch auf.
So beißig, ne?
Nee, das finde ich gut, diesen Geschmack. Aber er ist bloß wie Kaffee, also er hat eine sehr anregende Wirkung, wenn man zu viel davon trinkt.
Stimuliert auch die Nebennierenrinden. Man muss dann immer relativ viel auf Toilette gehen.
Also ja, aber das schadet ja nichts. Das schadet ja nichts, wenn der Körper abgeschwemmt wird.
Am Morgen geht es auch vom Einschlafen. Und Ingwer ziehen, hier, Ingwerknollen roh.
Na frisch, ja, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich.
Okay. Und hier ist auch jetzt keine gekaufte Zitrone, sondern frisch gepresste.
Doch. Ja, also Zitrone, also gekaufte Zitrone, aber aufgeschnitten, frisch gepresst und dann rein.
Genau, kein gekauftes Zitronen.
Nein, das empfehle ich nicht. Nein.
Okay. Alles selbst gemacht. Gut. Und die Zitrone gewaschen wegen der Chemikalien?
Nein, ich habe da irgendwelche Bio gekauft, da ist es angeblich nicht drauf. Und wenn man das so ausdrückt, ist das eigentlich okay.
Alles klar, bleibe ich heute sozusagen, hat die Leber eine Pause. Wir nehmen einen Schluck, genau, gute Vitamine. Vielen Dank, schmeckt sehr lecker. Und jetzt geht's los mit den politischen Fragen. Mhm. Ich habe ein Interview gelesen mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert und der sagt da, der Johannes Lichti könnte aus meiner Sicht ein guter Bürgermeister sein. Würde Sie so ein Bürgermeisteramt überhaupt reizen?
Also ich hoffe, wir reden heute noch ernsthaft über Politik. Ich glaube, das Interview hat er, glaube ich, nicht so gesagt, sondern er hat, glaube ich, gesagt, ja, der Lichti ist schlauer als viele andere. Und da wurde dann draus interpretiert, dass er mich für Bürgermeister... Also, lieber Herr Baumann Hartwig, ich rede gerne über Politik, aber bitte nicht über solche Unsinnsparolen.
Aber einmal muss ich doch nachfragen. Sie haben es gesagt, schlauer als andere.
Hat Hilbert gesagt.
Und ich gebe da dem Meister Hilbert auch recht. Sie sind ja eigentlich ein begnadeter Politiker. Sie haben rhetorisches Talent, Sie haben Sachverstand. Jetzt sitzen Sie im Stadtrat, während die Grünen die Landesregierung stellen und ja jetzt durchaus eine relativ dünne Personaldecke haben. Warum sind Sie eigentlich nicht zum Beispiel Justizminister als Jurist geworden?
Also wir sind ja hier jetzt in der Dresdner Kommunalpolitik. Wir müssten jetzt abschweifen. Ich war ja 10 Jahre lang von 2004 bis 2014 der Landtagsabgeordneter für die Grünen. Und da gab es ja damals schon erhebliche Konflikte, unter anderem mit der heute völlig nach rechts abgedrifteten Antje Hermenau. Interessiert eigentlich keinen mehr. Ich wollte sie damals weghaben, stürzen und bin dabei selber drüber gestürzt. Und die Leute, die damals irgendwie da nicht mitgemacht haben, sondern gemeint haben, das mit Frau Hermenau ist weiterhin eine gute Idee, die sind natürlich nicht gut auf mich zu sprechen. Und das sind im Grunde jetzt der Personenkreis, die jetzt seit über 10 Jahren dort die Führung der Grünen auf Landesebene stellt. Und von daher wundert es mich überhaupt nicht, dass die jetzt keinerlei Interesse haben, jetzt mit mir zusammenzuarbeiten.
Okay, kann es vielleicht aber auch daran liegen, dass, wie es manchmal kolportiert wird, dass Sie so ein Stinkstiefel sind, mit dem man nicht so richtig, also man erlebt es ja auch im Stadtrat, dass Sie eine kurze Zündschnur haben, um es nett zu formulieren. Sie sind ziemlich aufbrausend und wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht versteht, dann erhöhen Sie auch schon mal die Lautstärke. Könnte es auch daran liegen, dass es sagt, er ist zwar ein kluger Mensch, aber nicht so richtig sozialkompatibel?
Also das müssen natürlich dann die Kolleginnen und Kollegen jeder für sich selbst entscheiden und mir ist bekannt, dass diese Pharma oder diese Einschätzung weithin rumgereicht wird. Sie wird auch insbesondere natürlich auch von Personen und politischen Gruppen geschürt, die jetzt nicht unbedingt zu meinen politischen Freunden gehören, weil es ist natürlich einfacher irgendwie persönlich Dinge zu erklären, Konflikte zu erklären, als sie politisch zu erklären, weil dann müsste man sich ja politisch damit auseinandersetzen. Aber natürlich, es ist so, ich bin ein jähzorniger Mensch, ich bin ein aufbrausender Mensch, das weiß ich, da habe ich auch schon viel Porzellan zerschlagen. Ja, das ist mir auch selber geschadet, auch der Sache geschadet, die ich verantworte, das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Aber Herr Baumann, hatte ich mir ist ein Punkt sehr wichtig. Wenn wir im Stadtrat öffentlich sprechen oder in der Öffentlichkeit sprechen, dann müssen wir die politischen Unterschiede möglichst genau markieren. Und zwar nicht deshalb, weil das jetzt meinem Charakter vielleicht mehr entspricht als dem Charakter anderer Menschen, sondern weil die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben, zu verstehen, wo laufen eigentlich die politischen Konfliktlinien? Was sind eigentlich die wirklichen Konfliktlinien? Und die muss man, glaube ich, sehr scharf konturieren, klar machen, damit der Bürger eine Chance hat, sich ein Bild zu machen. Also dieses allgemeine, wir tun uns nicht weh, wir haben uns alle lieb und so, hat aus meiner Sicht in der Politik nichts zu suchen. Ja, da also muss es klar sein.
So einen konfrontativen Politikansatz?
Nein, nicht konfrontativer, das ist wieder zu übertrieben. Ich habe von der öffentlichen Rede im Stadtrat oder von der öffentlichen Rede beispielsweise wie hier jetzt in einem Podcast oder sowas gesprochen. Das darf man nicht damit verwechseln, dass man nicht praktisch bei internen Gesprächen kompromissbereit sein muss. Und dass ich das in hohem Maße bin, habe ich, glaube ich, auch in den letzten Jahren bewiesen. Aber ich halte es tatsächlich für wichtig, dass in der öffentlichen Rede, insbesondere im Stadtrat, ja, oder in einem Landtag, im Bundestag, das ist ja das Hauptforum der politischen Auseinandersetzung, wo die gesellschaftlichen Gegensätze, die verschiedenen Ansätze für politische Probleme aufeinanderprallen sollen und müssen und wo die ausgetragen werden müssen. Und deswegen halte ich es schon für wichtig, dass man dort sehr, sehr klar die Unterschiede auch markiert.
Sie haben 2021 zusammen mit Ihrem, da dachte ich immer, das sei Ihr Intimfeind, Parteikollegen Michael Schmelich, die grüne Fraktion verlassen und mit Maximilian Aschenbach von Die Partei und dem Martin Schulte-Wissermann von Die Piraten die Dissidentenfraktion gegründet. Die ist jetzt im April von uns gegangen. Zu früh oder als Sie damit begonnen haben, haben ja viele gesagt, mal gucken, wie lange das denn halten wird. Erstaunlich lange für meine Begriffe, oder?
Ja, ich will auch vorher noch mal einen Satz zu Michael Schmelich sagen. Das ist auch so ein typischer Punkt. Also es wurde dann immer kolportiert, dass Michael Schmelich und ich jetzt irgendwie Erzfeinde, Spinnefeind oder sonst was sind.
Ja, Sie haben sich im Finanzausschuss öffentlich angeprüft.
Ja, natürlich haben wir das gemacht, weil der Michael da irgendwie Blödsinn gemacht hat. So, okay. Ganz klar, aber Michael Schmelich ist vielleicht ähnlich wie ich, sage ich mal, ein Vollblutpolitiker, also durch und durch. Der ist voll mit der Sache dabei, genauso wie ich. Und natürlich haben wir immer schon, auch übrigens in der Dissidentenfraktion bis heute, auch politische Kontroversen auch durchaus sehr klar und deutlich untereinander ausgetragen. Aber das hat nie den Respekt vor dem Menschen, auch vor dem politischen Menschen, Michael Schmelich oder von ihm gegenüber mir, in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Sondern, also wir haben, sage ich mal, Konflikte auch immer gehabt, haben sie immer, tragen sie auch aus. Aber wir wissen, dass beide das machen, weil sie ja um den richtigen politischen Weg ringen.
Also wie beim Boxen, man wetteifert und hinterher natürlich gibt man sich die Hand.
Ja, selbstverständlich. Das eine tangiert doch nicht den Respekt. Also den Grundrespekt vor den Menschen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem in der Dresdner Politik, dass es nicht verstanden wird, wenn man sich hart politisch auseinandersetzt, dass das nichts mit einem mangelnden Respekt gegenüber der Person zu tun hat. Das wird oft viel zu oft miteinander vermischt. Und das ist aus meiner Sicht, ich gehe soweit, auch eine der schwereren Probleme in der Dresdner Kommunalpolitik, dass dort einfach nicht genug unterschieden wird. Aber jetzt zu Ihrer Frage, Dissidentenfraktion, ja, wir haben uns damals eigentlich versprochen, dass die Fraktion bis zum Ende hält. Und ich bin sehr enttäuscht über den Schritt des Piraten, der dann Anfang April aus der Fraktion ausgetreten ist. Ich empfehle übrigens sehr genau mal seine Austrittserklärung zu lesen. Die einen und anderen werden sich erinnern, es ging ja damals um das Abstimmungsverhalten von Max Aschenbach zum sicheren Hafen, wo er aus unserer Sicht also in völlig inakzeptabler Weise, also bei uns in der Dissidenten Wahlplattform hat er Bär getobt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also es ist für uns völlig unvorstellbar, auch wenn man jetzt viel berechtigte Kritik an Dresden und wie Dresden mit Flüchtlingen umgeht haben kann, aber dann der politischen Rechten oder der politischen Rechtsextremen, muss man ja genauer sagen, dort einen solchen politischen Erfolg zu verschaffen, ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen. So, aber Martin Schulte-Wissermann ist ja deshalb nicht ausgetreten.
Nee, ja, wir werden noch dazu kommen, weil wir werden über die Wahlplattform Dissidentin sprechen. Ich würde aber ganz gerne noch ein bisschen über das reden, was die Dissidenten in der Zeit ihrer Existenz erreicht haben. Und da muss man ja sagen, sie waren die kleinste Fraktion im Stadtrat und haben doch einiges Zählbares hervorbringen können.
In der Tat. Also wir waren erstaunlich erfolgreich. Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass es wieder arrogant klingt? Ich sag's mal vorsichtig, da waren jetzt auch zwei alte Hasen dabei, die einfach seit 30 beziehungsweise 40 Jahren im politischen Geschäft sind und die einfach auch verhandeln können. Etwas, was ich bei meiner ehemaligen grünen Fraktion immer vermisst habe. Also sage ich mal, mit den politischen Freunden, mit politischen Gegnern verhandeln, auch mit dem OB verhandeln. Also die Fähigkeit genau einzuschätzen, was kann ich vom anderen fordern, was muss ich vom anderen fordern, wo sind dem seine wirklichen Grenzlinien, wo kann ich etwas von ihm dann fordern, was muss ich ihm geben. Also dieses Spiel haben wir, glaube ich, relativ gut beherrscht. Wir
das
haben
ist auch mein Eindruck, also dieses Geben und Nehmen. Also ich find, sag mal, die Geschichte mit der Beigeordnetenwahl. Sie haben ja letztlich versprochen, ihre Stimme Beigeordneten zu geben, hinter denen sie, vorsichtig formuliert, nicht zu 100% stehen.
Nein, auf keinen Fall.
Aber sie haben im Gegenzug dafür den Klimabeirat gefordert und dann die Aufhebung der Haushaltssperre für einige Bereiche, wie die Kinderbeauftragte, die ihnen ja noch heute dafür dankbar ist.
Ja, das ist so. Also ich wollte ja eigentlich dieses politische, also was dahinter steht. Natürlich haben wir unsere Chance genutzt, als der OB einfach eine Mehrheit brauchte für die Beigeordneten. Das haben wir natürlich genutzt. Aber ich sag auch, natürlich haben wir auch eine gewisse Verantwortung gespürt, dieses furchtbare Hängespiel, was Dresden im Grunde unregierbar macht über ein Dreivierteljahr hinweg, wo auch der OB seine ganz erheblichen Aktien dran hatte, dass es so weit gekommen ist. Aber dass wir das endlich beenden. Also da haben wir durchaus eine staatspolitische Verantwortung gefühlt. Aber natürlich haben wir sehr bewusst diese Notlage des OB und der Fraktion genutzt, um tatsächlich einen strategischen Fortschritt in der Dresdner Politik zu erreichen. Und der Klimabeirat ist eine kleine Sache. Er wurde jetzt ja auch anderthalb Jahre lang verschleppt und die CDU ist immer noch dagegen. Aber also sie ist nicht anschlagsfest.
Ja, über
das aber wir haben es geschafft.
Genau.
Aber wir haben es geschafft. Aber Herr Baumann, wir haben ja nicht nur das gemacht. Ich habe ja nochmal nachgedacht. Wo gar nicht groß in der Presse kam, was aber auch ein, glaube ich, ganz wichtiger Erfolg ist. Wir haben es zum Beispiel geschafft, dass bei der Bestimmung der Stadtbezirksamtsleiter, ja, künftig die Stadtbezirksbeiräte gefragt werden müssen. Das ging vorher per Ordre de Mufti von Hilbert. Jetzt haben wir immerhin ein Anhörungsrecht gemacht. Wissen Sie, das sind so ganz kleine Sachen, die sind nicht groß verkaufbar. Aber wir haben viele solche kleinen Sachen, die, sage ich mal, immer ein bisschen in die richtige Richtung gehen, aber nicht jetzt den großen medialen Aufriss gebracht haben. Also wir haben unser kleines Pfund haben wir sehr, sehr, sehr bewusst eingesetzt. Das wiederum heißt aber für mich, welch ungeheure Chance haben die Grünen als stärkste Fraktion eigentlich vergeben seit 2019? Das regt mich bis heute auf. Wir waren mit 20%, mit 15 Leuten die stärkste Fraktion.
Richtig.
Wir hatten einen Gleichstand, also hier 35 rechtes Lager, linkes Lager und der OB in der Mitte. Die grüne Fraktion wäre die Führungsfraktion gewesen. Sie hat diese Aufgabe zu keinem Zeitpunkt erfüllt. Und Sie können mir glauben, die zwei Jahre von 2019 bis 2021 war es unser zentrales Anliegen von Michael Schmelig und mir, in der grünen Fraktion endlich mal für eine Verhandlungsfähigkeit, für eine Standfestigkeit und für, sag ich mal, eine klare Linie auch gegenüber den Partnern und auch über den politischen Gegnern zu sorgen. Es war nicht möglich. Es war nicht möglich. Also wir sind verzweifelt. Vielleicht kann man das mal nachvollziehen. Angesichts dieser unglaublichen Chance, die wir als Grüne hatten. Also ich bin heute eigentlich noch empört über diese Chance, die da wirklich so, also vergeben, verstolpert wurde. Also einfach unglaublich.
Und jetzt als letzte Konsequenz droht Ihnen ja der Parteiausschluss. Sie sind Grüner geblieben. Warum eigentlich? Warum haben Sie nicht einen Schlussstrich gezogen und gesagt, Leute, mit euch nicht mehr, das bringt nichts mehr. Warum haben Sie die Partei nicht verlassen?
Naja, ich mache ja mit den Leuten schon lange nichts mehr oder diese Leute machen mit mir schon lange nichts mehr. So rum ist es, glaube ich, besser.
Aber so eine Karteileiche oder innere Verbundenheit zu den Grünen?
Naja, wissen Sie, ich war immer grün und ich werde immer grün sein. Unabhängig davon, ob ich jetzt dieses Parteibuch habe von einer Gruppe, die sagt, sie wäre grün. Also wir können das jetzt aufblättern. Also ich habe ja an vielen Themen vertrete ich ja die knallharte These. Naja, so richtig grün ist es nicht, auch wenn grün draufsteht. Aber der Hauptgrund war, dass ich die Politik von Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister, als Bundesklimaminister im Großen und Ganzen unterstütze. Er macht viele Fehler, das lasse ich jetzt mal weg. Aber im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung. Und angesichts der unglaublichen Anfeindungen, ja, von der fossilen Rechten, auch der rechten Medienhetze, will ich einfach dort dabei bleiben, um da Solidarität zu zeigen. Und ich gehe fast so weit. Also jetzt, nachdem wir praktisch ein Schlägerbanden haben, die hier in Dresden auf die Grünen einschlagen, empfinde ich es eigentlich auch als ein Akt der Solidarität, dabei zu bleiben. Wenn das die Parteiführung anders sieht, dann nehme ich das so hin. Also ich kann es zwar nicht nachvollziehen, ich habe auch das ein oder andere Gespräch gehabt, ich sag mal mit eher altgedienten Grünen, die sagen, ich verstehe das auch nicht, dass die den jetzt ausschließen müssen. Aber es ist offensichtlich für einige Leute sehr wichtig. Dann soll es halt so sein.
Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass Sie grüner sind als die Grünen?
Ja, ich bin ja sehr selbstbewusst, das hat man schon gemerkt. Ja.
Weil das, was Sie fordern, geht ja über das, was die Grünen im Stadtrat gemacht haben. Und Sie haben ja Ihre Kritik an der Fraktion zum Ausdruck gebracht, geht ja über das, was die Grünen im Stadtrat machen, weit hinaus.
Ja, die Grünen haben wesentliche Punkte ihrer ökologischen Ziele faktisch aufgegeben. Also für mich ist ganz schlimm diese Frage des Dekarbonisierungskonzepts. Im Dezember wurde ja die sogenannte Dekarbonisierung, also ich sag's mal auf
ein
Deutsch.
Ein schwieriger Begriff.
Ja, also da geht's darum, die Sachsenenergie wurde mal 2020 beauftragt, anlässlich der Fusion mit der Enso. Mach doch mal bitte ein Konzept, wie du klimaneutral werden willst. Eine riesige Aufgabe, eine riesige strategische Aufgabe. Die Sachsen-AG hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, hat dieses Konzept erst Mitte 23 vorgelegt. Wenn man es genau liest, es ist leider bis heute nicht veröffentlicht, was ich auch für einen Skandal halte. Stammt es vom Mai 2021, deswegen mit völlig veralteten Annahmen, Berechnungen und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Sachsen-AG sagt, naja, 35 klimaneutral schaffen wir gar nicht. Vielleicht 45, aber dafür machen wollen wir auch nicht. Denn die einzige Maßnahme, die da in diesem Konzept wirklich real drinsteht, außer viel Klimbim, viel Greenwashing, viel schönes Gerede, ein paar Modellprojekte hier, mal ein paar Modellprojekte da, ist, wir bauen eine Müllverbrennungsanlage für 250 Millionen Euro in Dresden-Neustadt am Hammerweg.
So. Ring 3000, ne?
Bitte? 2030 soll die ans Netz gehen.
Ring so. 3000 oder sowas heißt das nicht?
Ja, genau das ist der Punkt. Also die heißt Ring 30.
Ring 30.
Ring 30 oder
TAP, ich das verwechselt.
Thermische Abfallbehandlungsanlage.
Genau.
Ich halte trotzdem an dem zutreffenden Begriff Müllverbrennungsanlage fest, weil es hält sich um nichts anderes. Es handelt sich um nichts anderes. Diese Müllverbrennungsanlage ist wirklich aus kreislaufwirtschaftlicher Sicht als auch aus Klimaschutzsicht zwingend abzulehnen. Den Dresdnerinnen und Dresdnern wird verkauft, naja, wir tun ja unseren Müll gerade nach Lauterkarren und da wird es dann verbrannt ohne Wärmeauskoppelung. Ja, natürlich ist es schlecht, ja. Aber wenn man sich mal die Zahlen genau anguckt, ich habe ja Ende Februar eine Anfrage dazu gestellt, die mir die Stadt beantwortet
hat. Sehr umfangreich, hat aber lange gebraucht.
Sehr umfangreich. Sie erzählen viel Zeug, aber wenn man es dann dekoffriert, dann ist es doch sehr interessant. Vielleicht der Entscheidende. Diese Anlage ist ausgerichtet mit einer Kapazität, Verbrennungskapazität von 120.000 Tonnen im Jahr, sogenannter EBS-Ersatzbrennstoff. Das ist also etwas aufbereiteter Hausmüll, kann man jetzt ganz grob sagen. So, dann gucken wir doch mal an, wie sieht's denn aus mit dem Hausmüll in Dresden? Ungefähr 73.000 Tonnen fallen an Hausmüll und Kleingewerbemüll in Dresden an, nach Abfallbilanz 2022.
Tendenz stark sinkend?
Mählich sinkend. So. Dann sagen die, naja, wir machen jetzt hier Vorbehandlung. Vorbehandlung ist im Grunde nur Trocknung. Ja, damit kriege ich schon die 30% Gewichtsverlust raus. Das heißt, dann bin ich von diesen 73.000 Tonnen Dresdner Hausmüll, bin ich dann bei 50.000. So, gut, dann gucke ich mir mal den Dresdner Hausmüll an und dann stelle ich fest, naja, das sind fast 40-50% biogene Anteile oder Pappenkartons, die da eigentlich in die andere Tonne gehören drinne. Das heißt, diese 70.000 muss ich eigentlich nochmal reduzieren, dann bin ich bei 35.000. Wenn ich die dann noch einmal trockne, dann bin ich dann, schlag mich tot, irgendwo bei 20.000 Tonnen. So, und jetzt wird's interessant.
Wo kommt 20.000, der ganze Müll her?
20.000 Tonnen macht der Dresdner selber und 120.000 Tonnen brauchen die zum Verbrauchen, zum Verbrennen. Wo kommt denn der Rest her? Diese Anlage ist 4 bis 5 Mal zu groß geplant für den Dresdner Hausmüll. Aber den Dresdnerinnen und Dresdnern wird es verkauft als eine ökologische Entsorgung ihres Mülls, der auch noch Wärme macht. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Müllverbrennungsanlage, die darauf ausgerichtet ist, im Grunde den gesamten Müll im ganzen ostsächsischen Raum oder im Raum Regierungssitz Dresden, vielleicht bis Tschechien, bis Brandenburg abzusaugen, hierher zu karren und hier zu verbrennen.
Und dann bin ich ja auch, ich war nicht so richtig gut in Physik, aber wenn ich das
ich
und in Chemie auch nicht, ja, ja. Aber wenn ich irgendwas verbrenne, dann entsteht doch eigentlich Kohlendioxid, oder?
Herr Baumann-Hartwig, Sie kriegen 100 Punkte. Ja?
Danke.
Ich meine das jetzt gar nicht so spöttisch, weil den Eindruck hat, ich habe das ja auch alles im Dezember erklärt. Ich habe ja in die seelenlosen, verständnislosen Augen der rechten Seite geguckt. Ich glaube, da ist vielen gar nicht klar, dass wenn ich etwas verbrenne, dass dann CO2 frei wird. Immer wenn ich etwas verbrenne, wird CO2 frei. Das muss nicht Kohle oder Gas sein, das kann auch ein Holzstück oder irgendein biogener Abfall, ein Grünschnitt oder irgendwas sein. Dann wird CO2 frei. So. Und uns wird ja versprochen, das sei ein Beitrag zur Dekarbonisierung, also zu weniger Treibhausgasemissionen.
Treibhausneutralität.
Treibhausgas. So. Es ist einfach falsch. Es ist falsch. Also ich bin da mit ein paar Experten noch im Gespräch. Ich war erst der Meinung, naja, wir schaffen damit immerhin 40% Reduktion im Vergleich zu dem, was wir im Kraftwerk in Osnabrück an Erdgas verbrennen müssten, um die gleiche Wärmeleistung zu kriegen. Ich habe jetzt heute gerade früh ein Gespräch mit dem Experten gesagt, der hat gesagt, nein, nein, das ist fast die gleiche CO2-Menge. Kommt drauf an, wie verbrannt wird und so weiter. Also da gibt's so ein bisschen. Also, die Botschaft, wir schaffen damit einen großen Schritt zu weniger Treibhausgasen, ist falsch. So. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also wir bauen eine Müllverbrennungsanlage für ein Schweinegeld. 250 Millionen, wer bezahlt das eigentlich? Es bezahlt der Dresdner Abfallgebührenzahler und der Dresdner Wärmekunde bezahlt das. Also doppelt, weil die Stadtreinigung muss das natürlich dort auch, ne, die müssen dafür bezahlen, dass es dort thermisch verwertet wird, wie es dann so schön heißt.
Wir zahlen verbrannt. Die Abfallgebühren ja? dafür.
Und wir zahlen die Abfallgebühren dazu und dann der Wärmekunde bezahlt dann noch einmal dafür. Es gibt noch, Herr Baumann, es gibt noch ganz viele Sachen. Die Sachsen-Energie hat zum Beispiel die CO2-Verschmutzungszertifikate, die sie bezahlen müssen, nicht berechnet. Ab 2026 ist nach EU-Recht auch Abfallverbrennungsanlagen im europäischen Emissionshandelssystem drin. Mindestpreis 55 Euro. Experten sagen mindestens 100 Euro. Andere Experten sagen vielleicht 200 Euro. Was wir auf jeden Fall sagen können, es wird nicht kostenlos sein und der Preis wird steigen. So. Und diese Anlage soll bis 2055 laufen.
Mindestens.
Also die normale technisch-wirtschaftliche Laufzeit ist 20 bis 25 Jahre. So, dann kann man, sage ich mal, wirtschaftlich eine neue Entscheidung treffen. Das ist der Punkt. Aber wenn wir jetzt diese Entscheidung und diese Investition machen, dann haben wir 250 Millionen im Grunde für 20, 25 Jahre festgelegt. Und damit auch die Gebührenbelastung und auch die Belastung für den Wärmekunden und die Belastung für die Atmosphäre. Das ist einfach ein Projekt, was völlig technisch aus der Zeit gefallen ist.
Aber 250 Millionen sind ja jetzt zynisch gesprochen ein Klacks zu dem, was wir an Investitionen haben für die Energiewende. Und ich will das Thema jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber eine Frage habe ich ja schon noch. Wenn wir jetzt alles mit Strom machen, wenn wir Wärme mit Strom erzeugen, wenn wir die Fahrzeuge mit Strom antreiben, wo kriegen wir denn den ganzen Strom her, wenn wir kein Erdgas mehr verfeuern? Also wie wollen Sie die Erzeugung sicherstellen? Wärmepumpen sollen ja dann...
Von Strom oder von Wärme? Also müssen wir ein bisschen unterscheiden.
Na, ich rede mal vom Strom, der ja zu großen Teilen... letztlich soll ja, wenn der Strom billig ist, wenn Photovoltaik und Wind
ordentlich... Power-to-Gas, das ist meine Vorstellung eigentlich.
Und auch Fernwärme bringen. Ne? Ja. Fernwärme ist ja jetzt im Moment noch ein Abprodukt der Stromerzeugung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, das ist dann ist die Frage, wie du das Kraftwerk in Osnabrück führst, ob das Wärme geführt oder Strom geführt. Also das ist ja, sag ich mal, dieser relative Vorteil, was die Osnabrück durchaus hat. Weshalb es im Jahre, 98, als Klaus Gaber das ans Netz gebracht hat, der damalige grüne Umweltbürgermeister, war es hochinnovativ. Ja, war ein riesiger Fortschritt für Dresden, auch bundesweit, auch im weltweiten Vergleich. Aber das ist 30 Jahre her. Die Welt hat sich geändert. Das ist mittlerweile altes Zeug. Ja, wir müssen eigentlich anders. Die Frage war, wo kommt der Strom her? Wir haben ja viel zu wenig Investitionen in die erneuerbaren Energien. Die Stadt hat ja, glaube ich, mal vor 2 Jahren eine Studie gemacht über die Potenziale von Photovoltaik auf den Dresdner Dächern. Da kam raus, kann man im Netz finden bei der Stadt ganz leicht. Ich glaube, wir kriegen, 25 oder deutlich mehr Prozent kriegen wir allein an dem Bedarf der Dresdnerinnen und Dresdner, wenn wir einfach mal jedes Dach, das ist bei weitem nicht jedes Dach, sondern es waren nur besonders geeignete Dächer, also die haben da ein bisschen ausgewählt, aber, wenn man die endlich mit PV mal bestücken würde.
Na, die Vonovia ist ja da, sagen wir mal, schneller unterwegs als die Stadtverwaltung mit ihren eigenen Gebäuden beim Thema PV.
Also das ist auch wieder ein ganz weites Feld. Was haben wir gekämpft, dass mal auf eine Schule und eine Kita mal regelmäßig eine PV-Anlage draufkommt? Seit 1,5 bis 2 Jahren haben sie es jetzt einigermaßen verstanden. Aber also wir hätten da schon viel, viel schneller vorangehen können. Und wir brauchen aber natürlich auch Windenergieanlagen. Völlig klar, wir brauchen viele Windenergieanlagen. Wir brauchen vor allem viele moderne Windenergieanlagen. Dann könnte man nämlich auch diese alten Zahnstocher aus den 90er Jahren, die, sage ich mal, eigentlich nichts mehr bringen, also nicht viel Leistung bringen, mal abschalten. Dann hätten wir auch nicht so viele. Aber da haben wir dann wieder die Landespolitik, die ja blockiert, trotz grüner Regierungsbeteiligung. Da haben wir aber jetzt gerade, ich habe es gesagt, durch Robert Habeck gute Entwicklungen. Der hat doch einige Bremsen gelöst. Ich habe jetzt, also es geht jetzt los. In anderen Bundesländern übrigens viel schneller als in Sachsen auch. Ja, Sachsen hängt mal wieder hinterher, weil halt die CDU im Grunde Wind. Also wir haben unsere Potenziale weit nicht ausgeschöpft.
Und Windenergie hat ja den Vorteil, dass die Tag und Nacht die Windräder laufen, solange Wind weht. Währenddessen Photovoltaik, da ist man ja irgendwie ans Sonnenlicht.
Herr Baumann Hartwig, jetzt... ich weiß nicht, so viel Zeit haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also das ist jetzt das Thema Dunkelflaute, was in einer Art und Weise hochgejazzt wird, das überhaupt nicht dem entspricht. Ich habe im Zuge des Dekarbonisierungskonzepts mir mal da die neueste Studie angeguckt. Das ist ein Münchner Institut, was das auch für die Bundesregierung immer macht, ist überall abrufbar. Die haben prognostiziert, dass die Dunkelflaute, also das ist dann, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht und wir deswegen eine wirkliche Unterdeckung haben unter dem notwendigen Bedarf. Da ist jetzt die Prognose, das war immer mal prognostisch, eigentlich real, noch weniger, 3 Wochen im Januar. 3 Wochen im Januar, sonst nicht im Jahr. Und das reduziert sich auf ungefähr 1 Woche, ja, in 10 Jahren oder so. Wir dürfen ja nicht vergessen, aber jetzt wird's zu komplex, wir dürfen nicht vergessen, dass die neue Bundesregierung, also die Ampelregierung, die Ausbauziele für erneuerbare Energien massiv hochgesetzt hat, eben genau, weil wir durch die Sektorenkopplung mit der Wärme und mit Elektroautos wesentlich mehr Strom brauchen als bisher. Das ist ja schon alles eingepreist in den Ausbauzielen. Übrigens hat das Dekarbonisierungskonzept der Sachsen AG noch nicht aufgenommen. Die arbeiten noch mit den alten Zielen der Merkel-Regierung von 2020, die längst überholt sind. Die Ziele sind nicht so hoch. Wir haben, das müssen die Leute mal wahrnehmen. Wir haben im letzten Jahr 2023, ich glaube, einen Anteil an erneuerbaren Energien, ich glaube, von 55% gehabt. Enorm. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich über 60% kommen oder noch mehr. Das heißt, es ist eine Frage des politischen Willens, wie schnell wir 100% erneuerbare Energien erreichen. Ja, das ist kein Hirngespinst mehr. So. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man in die Wärmeproduktion rein? Und da sage ich, die Sachsenenergie hat in ihrem sogenannten Dekarbonisierungskonzept alle echten Dekarbonisierungsmaßnahmen, wie beispielsweise Abwärmenutzung, wie beispielsweise Großwärmepumpen, wie beispielsweise Wasserstoffsynthetisierung.
Geothermie.
Von Geothermie müssen wir extra reden, halte ich ehrlich gesagt wenig. Davon wird seit Jahren geredet. Ich sehe keine Projekte. Ich sehe nur, dass die Projekte in Baden-Württemberg und in Österreich, glaube ich, gescheitert sind. Sehr problematisch. Okay. Ich weiß, es ist ein Lieblingskind vom Herrn Dr. Korndorfer, langjähriger Umweltamtsleiter. Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Also diese Projekte, die wirklich was bringen, die sind von der Sachsenenergie ökonomisch schlecht gerechnet worden. Ich habe mir sagen lassen, im internen Gespräch, deswegen kann ich jetzt die Quelle nicht nennen, die haben dort eine Amortisationszeit von 15 Jahren angenommen, was extrem wenig ist. Was bedeutet, es ist schlecht gerechnet worden. Die Sachsenenergie hat bei ihren ganzen Konzepten, nicht nur bei der Müllverbrennungsanlage, die CO2-Preise, die stark steigen werden. Wir haben jetzt einen Preis von 80 Euro pro emittierter Tonne. Wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, die Sachsenenergie emittiert ungefähr 1 Million Tonne roundabout im Jahr. Also das sind Kosten.
Da kommt das was auf uns Kosten. Zu.
Das sind Kosten. Herr Baumann Hartwig, jetzt sage ich es Ihnen mal.
Die muss man mit den Investitionskosten gegenrechnen.
Richtig.
Ne?
Ich war ja mal eine Weile, bevor mich die Grünen rausgeschmissen haben, im Aufsichtsrat der Sachsenenergie. Jetzt sage ich mal was. Da war es dann der blöde Lichti, der Stinkstiefel, wie Sie vorhin gesagt haben, ja, der immer gefragt hat, habt ihr denn die CO2-Zertifikatskosten eingerechnet? Wie hoch waren die denn? Wie viel hat denn die Sachsenenergie da bezahlt letztes Jahr? Also bei Vorstand der Wirtschaftspläne, bla bla. Ja, rascheln in Blättern, gucken, liefere ich nach. Die wissen das nicht. Oder sie verschweigen es. Sie verschweigen es jedenfalls auf Nachfrage und sie verschweigen es. Also ich habe dann mal gefragt, dann auch glaube, letztes Jahr, einer anderen Anfrage. Da kam dann raus, wie war's? Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vergreife. Im Jahr 2023 hat die Sachsen-Energie ungefähr 73 Millionen Euro bezahlt an CO2-Zertifikatskosten. Das heißt, das ist ein riesiger Kostenblock und ein steigender Kostenblock. Und ich rede jetzt gar nicht über Klimaschutz oder Ökologie oder grüne Hirnspinnerei. Ich rede jetzt über Betriebswirtschaft.
Über reale Wirtschaftspolitik.
Die betriebswirtschaftlichen Rechnungen sind alle geschönt im Sinne der Fortführung des fossilen Modells. Und wir würden besser kommen, wirtschaftlicher, ökologischer kommen, wenn wir endlich mal ernst machen würden mit der Energiewende.
Jetzt noch eine kleine Überleitung. Sie haben Ihr fachliches Wissen jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie wollen Ihr fachliches Wissen, Ihre Expertise auch weiter in den Stadtrat einbringen. Die Grünen scheinen Sie loswerden zu wollen. Sie kandidieren auch nicht auf der Grünenliste. Sie haben zusammen mit Herrn Schmählich eine Wahlplattform gegründet, die ein Stück weit an die Dissidentenfraktion erinnert. Sie heißt nämlich DissidentInnen.
Ich fange mal ein bisschen weiter früher an. Also es ist ja nicht ein Lichti-Problem mit den Grünen, ja, wie sie jetzt wieder abgefragt haben, sondern es ist ja so, dass wir jetzt nach meinem Eindruck und ich glaube nach dem Eindruck vieler anderer auch, wir durchaus auch eine Repräsentationslücke von links haben. Also die Leistung, also das ist ein Begriff von Patzel, der immer gesagt hat, die AfD ist notwendig, ja, weil Repräsentation, so, deswegen nehme ich das mal auf. Es gibt eine Repräsentationslücke in Dresden und in Sachsen von links. Weil dann gucke ich mir doch mal die linken Parteien, also ne, ganz grob mal an. Die Grünen, haben wir drüber gesprochen, ganz schlechte Performance in den letzten 5 Jahren aus meiner Sicht, sowohl auf Stadt- als auch auf Landesebene. Die Linke, gespalten.
Zerlegt sich.
Wir wissen nicht, was da übrig bleibt, wie viel da zum BSW geht. BSW ist ein ganz klar rechtes Projekt und kein linkes Projekt, aber aus dem Herzfleisch auch der sogenannten Linken dann raus. Eine SPD, die sich jetzt aus meiner Sicht stabilisiert hat in den letzten Jahren, aber natürlich unter dem schlechten Image von Olaf Scholz und anderen in der Bundesregierung leiden wird und so. Die beide, SPD und Grüne, in der Landesregierung sich gegenüber Kretschmer völlig, völlig unterordnen und nicht sichtbar sind. Also das ist ja absurd, das muss ich doch mal vorstellen. Es vergeht kein Tag, in dem der Ministerpräsident seinen Koalitionspartner, die Grünen, nicht irgendwie basht und sagt, ich halte die für die letzten Idioten, um es mal jetzt zu entschlüsseln. Ja, so, ja, und die sitzt da, ja, Herr Kretschmer, ja, und heben im Landtag die Hand. Sorry. Also es ist mir unerfindlich, also bei aller staatspolitischen Verantwortung, da muss doch einem echten Grünen oder einem echten, der, sag ich mal, in diesem Lande etwas verhindern, sondern eben voranbringen will im ökologischen, im freiheitlichen Sinne, im emanzipatorischen, im progressiven Sinne, der kann doch nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn er diese Politik der Grünen und der SPD auf Landesebene sieht. Also mir geht's jedenfalls so. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir mit diesen Leuten? Und die Idee der Wahlplattform Dissidentin ist, diese Leute aufzufangen. Und jetzt ist aber ganz wichtig, wir haben zwei Aspekte. Wir haben Leute, die, sage ich mal, bisher nicht in den Parteien waren, sondern die sich in Zivilgesellschaftsinitiativen engagiert haben. Die also, sage ich mal, nie auf die Idee kommen würden, in eine Partei zu gehen oder sich für eine Partei zu... Axel Steyer, bekannt, Mission Lifeline-Gründer, Rita ja. Kuhnert, das Gesicht, wie mal, glaube ich, eine Zeitung geschrieben hat, des Anti-Nazi-Widerstandes. Ja, wir haben Februar. Uli Metger,
Radfahrerin.
Wir haben noch ein paar andere. Wir haben Markus Joos hier vom Fernsehturm und so weiter. Wir haben da ein paar Leute, die, sage ich mal, gesagt haben, wir können es uns einfach nicht mehr ansehen, wie diese Stadt Dresden, sage ich mal, vor die Hunde geht und vor die Wand gefahren wird. So. Deshalb unser Versuch, ich weiß, es wird uns nicht abgenommen, ja, aber wir kandidieren nicht gegen die Grünen, wir kandidieren nicht gegen die Linke, wir kandidieren nicht gegen die SPD, wir kandidieren nicht gegen die Piraten oder die Partei. Wir kandidieren dafür, um den Leuten, die diese Leute alle nicht mehr wählen können, aus verschiedensten Gründen, eine Möglichkeit zu wählen, bevor sie zu Hause bleiben. Und wir tun das in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch eine Mehrheit jenseits der Rechten schaffen. Weil ich habe keinerlei Zweifel, Herr Baumann-Hartwig, dass die CDU und die FDP, wenn es sie noch gibt, ich denke mal, Zastrow wird die einmanschen oder erledigen.
Team Zastrow?
Keine Ahnung.
Die FDP in den Sack.
Ist nicht meine Baustelle, aber also da wird es auf der rechten Seite ein paar Veränderungen noch geben, aber ich habe keinerlei Zweifel, dass die natürlich zusammenarbeiten werden. Also die CDU sagt, nein, niemals. Wir haben es doch gesehen in den letzten Wochen und Monaten im Stadtrat, wie die CDU mit der AfD zusammengearbeitet
Wobei
hat.
Wobei der ja? Parteivorsitzende bei der Abstimmung zum sicheren Hafen ja dann schon mal aus Berlin in Dresden angerufen hat und gefragt hat, was
da
los ist.
Ja gut, weil die Medien das dann hochgeschossen haben und der Merz dann ein bisschen blöd dastand und dann musste er mal ein bisschen Du-Du machen. Aber ich meine, das kann ja jeder bewerten, wie er will. Ich sage nur, es war nicht das einzige Mal, dass die CDU beim sicheren Hafen mit der AfD gestimmt hat. Diese Zusammenarbeit deuten sich auch in vielen anderen Fragen an. Ich sag's mal so hart, Herr Baumann-Hartwig, ja. Ich sitze im Bauausschuss. Ich sehe ja, wer dort mit wem redet.
Aber
ich sehe ja, wer dort welche Ergänzungsanträge aufnimmt
ein,
oder nicht.
Ein ja? kleinen Einwand, die SPD hat ja auch sich der AfD-Stimmen bedient, damit die Elternbeiträge für die Kitas gesenkt werden.
Oh, da muss ich mich jetzt erinnern, ja, das die, war die, wohl so, aber bedient würde ich das jetzt so nicht sagen.
Naja, es war schon einkalkuliert aus meiner Sicht. Also ist ja eine Forderung der AfD, Gebühren runter, steht ja auf allen Plakaten, glaube, dass die dort mitstimmen werden. Und die Elbfähre in Pieschen ist auch noch bei den AfD-Stimmen durchgegangen. Ich will nur sagen, die AfD ist ja ein Faktum, also irgendwo gehen die Stimmen ja hin von denen. Was macht man da?
Also nur als jetzt angenommen bei der SPD, da war es so, es war ein Alleingang, aus meiner Sicht ein wahlkampfmotivierter Alleingang der SPD.
Wer wird denn auch sowas unterstellen?
Wir reden jetzt ja hier ganz offen, so im Geheimen. Nein,
also wir trinken Zitronenwasser.
Genau, das hält einen Kopf klar. Nein, also in dieser Frage, was die SPD da nochmal aufgeworfen hatte, das war ja gegen die Vereinbarung, die sie mit den Grünen und der Linken und der CDU getroffen haben. Und deswegen waren die ja angefasst, ja, weil sie gesagt haben, die SPD schneidet sich da nochmal eine Extrascheibe ab, um Bella Figura zu machen. Und deswegen haben, glaube ich, die Grünen sich enthalten. Ich weiß nicht, was die Linke, also, es war, ne, und dass dann die AfD natürlich die Möglichkeit nutzt, ist, aber ich glaube, das ist eine andere Qualität, eine andere Dimension. Kann jeder bewähren werden. Aber, um jetzt mal einen Knopf dran zu machen. Das Schlimme ist ja, dass es in dieser Wahlperiode nicht gelungen ist, sage ich mal, eine stabile Mitte, irgendwie zu generieren. Und es wäre die Aufgabe der Grünen und auch die Aufgabe der CDU gewesen. Stattdessen hat die CDU lieber mit der Linken gegen die Grünen konspiriert. Die, sage ich mal, sozusagen macht, die Grünen waren nicht in der Lage, ein eigenes Projekt zu entwickeln und so attraktiv zu machen, dass die dann mit mussten. Die SPD hat dann jetzt den Schmollheins gespielt, weil sie ihren Bürgermeister gekippt haben. Aus meiner Sicht, aus selbstverschuldeten, ja. Also, die SPD hat sich einfach vertaktiert. Das glauben die nicht. Die stellen das anders dar. Aber es war so. Aber Fakt ist, es ist nicht gelungen in der politischen Mitte, die ist dann durchaus ein bisschen nach links verschoben, ja, aber das schadet ja nichts, dort eine stabile Mehrheit zu bilden. Und das muss man der CDU auch schon vorwerfen, ja. Also sie sagt zwar, ich grenze mich ab zur AfD, aber sie hat auch zu wenig getan, um, sage ich mal, in der Mitte tatsächlich eine Mehrheit zu bilden. Und das sage ich Ihnen auch mal, das wird man mir nicht glauben, ja, weil ich so als Scharfmacher oder sonst was gelte. Ich habe mich jahrelang bemüht, beispielsweise mit Veit Böhm, in der Verkehrspolitik Konsenslinien abzusprechen. Ich bin damit fundamental gescheitert. Und ich sage mal so, das lag nicht an mir, sondern das lag einfach an fehlender Fachlichkeit, an fehlender politischer Schwerpunktsetzung oder Erkennung, was ist eigentlich wichtig. Wenn man selber, also aus meiner Sicht ist es so, die CDU hat keine klare Linie. Sie kann nicht klar definieren, was konservative Politik ist. Und deswegen fällt sie, sage ich mal, den Populisten von rechts, wie Zastrow oder von noch weiter rechts, in der Verkehrspolitik sozusagen dann zum Opfer. Ja, dann fühlt sie sich getrieben, dann fühlt sie sich nicht bereit, Kompromisse zu machen und so weiter. Aus meiner Sicht gäbe es in der jetzt heiß umstrittensten Verkehrspolitik durchaus Kompromisslinien. Aber die werden nicht ausgelotet und die werden auch nicht, sage ich mal, strategisch ausgesetzt und das oder zusammengesetzt. Und das führt dazu, dass wir bei ganz wichtigen Projekten, wie beispielsweise die Campuslinie, Straßenbahnlinie, also bei Projekten, die eigentlich konsensual Stadtbahn sind seit
2020,
Jahren. Ja, ne? Ja, was haben wir gelacht, ja? 2020. Wenn es 2030 wird, dann bin ich heilfroh, ja. Wenn.
Auch das ist in weiter Sicht.
Richtig, richtig. Also okay, vielleicht merken die Hörerinnen und Hörer jetzt, also wir haben hier wirklich viele Probleme in Dresden, wo es nicht vorwärts geht. Da hängt auch noch die Landesdirektion. Aber der Punkt ist doch der, wie kriegen wir eine handlungsfähige, im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner handlungsfähigen Stadtrat hin? Und das steht leider ja in Stern. Hm?
Ich wollte eigentlich schon die letzte Frage stellen, aber handlungsfähiger Stadtrat, das reizt mich ja geradezu nochmal.
Ja, aber das ist die Zentralfrage, dann reden wir doch mal darüber.
Wenn
ja?
ich sehe, dass wir 15 verschiedene Parteien und Wählervereinigungen auf dem Wahlzettel haben und wenn die Prognosen so eintreten, wir durchaus nicht mehr nur 7 oder 8 Fraktionen im Stadtrat haben, sondern 10 oder 11. Ist das da noch handlungsfähig? Also jetzt machen wir mal noch Redezeitmodelle auf, 5 Minuten pro Thematik bei 11 Fraktionen, das sind 55 Minuten rum, bevor nur in der ersten Runde, bevor überhaupt man drüber nachdenken kann, ob man einen Beschluss fasst.
Also dass die Reden, die Journalie und Sie insbesondere langweilen, kann man ja jedem Ihrer Artikel zwischen den Zeilen entnehmen. Aber das ist nicht das Kernproblem. Da wird man dann
eine Lösung finden. Bitte mit Verlaub, wenn ich eine einstimmige Abstimmung sehe, bei der jede Fraktion ihren Senf dazugeben muss. Aber hallo,
da kann man sich auch mal... Das haben Sie ja letztes Mal völlig falsch geschrieben. Da haben Sie uns mit in den Topf reingerührt. Dabei sind wir diejenigen, die mit am wenigsten reden. Ne? Also wenn Sie mal... Aber Seitenthema. Die Kernfrage war, wenn wir tatsächlich viele Frage ist dann noch, ja, es ist möglich. Also es, dass es jetzt keinen Konsens oder keine handlungsfähige Stadtratsmehrheit gegeben hat, liegt nicht an der Anzahl der Fraktionen, sondern es liegt daran, dass die entscheidenden Fraktionen, die stärksten Fraktionen, die eigentlich die Führungsaufgabe haben, ich nenne insbesondere die CDU und die Grünen, nicht in der Lage waren, ein paar Grundabsprachen zu treffen, was ist wichtig, was wollen wir durchziehen und wo kriegt jeder seine Spielwiese. So, das ist das Verschulden beider gewesen. Ja, da gehören auch noch die Linke und die SPD dazu, teilweise auch die FDP dazu. Das ist dort nicht gelungen. Das Problem bleibt das gleiche, egal wie viele Fraktionen ich habe. Weil wir haben es ja gesehen, aufgrund der Wechsel, das war ja nicht nur jetzt Schlichti und Schmählig, sondern auch, was da von der Holubenko CDU weg ist.
Und Wendt.
Das zeigt ja auch, wie locker die Fraktionen gefügt sind und wie viel dort möglich ist. Und natürlich wird quer über alle Fraktionen miteinander gesprochen. Und das sind natürlich dann eher von individuellen Vorlieben oder Möglichkeiten, miteinander zu sprechen, geprägte Gesprächszusammenhänge, als jetzt von einer Fraktionszugehörigkeit. Also ich sag's mal ganz hart, wir brauchen eine ausreichend große Anzahl von Stadträtinnen und Stadträten, egal welcher Fraktion, die tatsächlich sagen, ja, wir wollen diese Stadt voranziehen, wir haben ein paar Themen, da wollen wir uns verständigen, das machen wir. Und bei dem anderen hat jeder seine Profilierungsspielwiese. Und ja, da gehen wir uns dann hart an, aber wir tun deswegen unsere gemeinsam verabredeten Projekte nicht gefährden. Herr Bauer, ich erinnere daran, 2014 bis 2019, als es Rot-Rot-Grün gab.
Da gab es diese Vereinbarung.
Und diese Wahlperiode war eine der erfolgreichsten in der Geschichte von Dresden. Wir haben strategische Grundentscheidungen getroffen. Das Problem ist, dass sozusagen die beteiligten Fraktionen, insbesondere die Linke, von diesem Erfolgsmodell runtergegangen sind und dieses Modell zerfallen ist und mittlerweile sich die sogenannten linken Fraktionen, also Linke, Grüne, SPD, jeder sein bester Feind ist.
Ja, man hat ja manchmal das Gefühl,
wie Dana Frohwieser über die Grünen redet zum Beispiel, aber da kriegst du viele Beispiele.
Auch Herr Schollbach hat ja für die Grünen jetzt nicht sonderlich gute Worte übrig.
Sicher, natürlich.
Machen wir zum Schluss mal noch ein konkretes Thema. Verkehrsversuch am Blauen Wunder ist eilends wieder abgebrochen worden. Jetzt ist wieder Platz für die Autos. War es richtig, das zu beenden?
Nein, das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass der Oberbürgermeister vor dem Lärmen und dem Druck in Hinterzimmern, wir können es ja nur ahnen, ja, wer da in Hinterzimmern aufgetreten ist bei Herrn Hilbert, dort eingeknickt ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz verheerendes Signal. Fachlich ist es nicht begründbar. Ja, wir haben in der Anhörung gehört, dass nur an 2 Tagen die vorvereinbarten Abbruchkriterien überhaupt gerissen worden sind. Wir haben müssen feststellen, dass diese Zeit, diese Einschwingzeit, ob sich der Pkw-Verkehr dann anders verteilt oder nicht, viel zu kurz war. Es ist von Anfang an klar und jeder, der sich ein bisschen mit Verkehrspolitik auskennt oder mit Verkehrsversuchen, der weiß, die brauchen 3-4 Monate. Ja, das ist einfach so. Also man hat den Versuch abgebrochen, bevor man überhaupt irgend valide Ergebnisse erzielen konnte. Und das auf Druck einer sehr lautstarken Minderheit. Und zwar auf Kosten der Fußgängerinnen und Fußgänger. Ja, das war ja das eindrücklichste Ergebnis der Anhörung am 2. Mai. Wir haben dann ganz engen, wir kennen ja alles, glaube ich, ne? Ganz engen Weg, ja. Da fahren dann die Radfahrer und dann die Fußgänger. Das geht nicht, ja. Ich glaube, der Kollege Wirz hat auch nochmal zu Recht die Geschichte gemacht. Ne, das Geländer ist eigentlich viel zu niedrig. Ja, hat er recht. Das geht nicht. So. Also für die Fußgänger und Fußgänger war das ein enormer Fortschritt. Für die Radfahrerinnen und Radfahrer war es ein enormer Fortschritt. Und für die Autofahrer war es eine Zusatzbelastung, ja. Von der wir aber nicht wissen, ob sie sich nicht eingepegelt hätte oder nicht. Für die Busse war es eine erhebliche Zusatzbelastung in der Spitzenstunde. Die
Schüler sind alle zu spät
gekommen. In der Spitzenstunde, also praktisch zwischen 9:30 und 10:30, ja, die natürlich zu lösen ist. Ganz klar.
Wir kämpfen ja um jede Minute im ÖPNV.
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob Sie da anwesend waren. Ich habe den Experten von der Stadt dann gefragt bei der Anhörung. Der hat dann erzählt, ja, wir haben da noch bei der Sekundenweise bei der Ampelschaltung gespielt, da und dort und dies und jenes. Ja. Und da hat er ja erklärt, naja, wir mussten dann 10 Sekunden dann umverteilen. Wir haben noch dann versucht, nachdem das an dem ersten Montag solche schlechten Verhältnisse hatte, haben sie noch versucht, mit der Ampel hin und her zu machen und haben es dann ein bisschen hingekriegt, aber haben es halt nicht ganz geschafft. Ja, so. Aber genau das sind doch die Dinge, weswegen wir einen Verkehrsversuch machen. Warum bricht man den ab?
Ja? Weil die Leute alle im Stau standen und sich geärgert haben.
Ja, das reicht aber nicht. Also das ist doch die Grundfrage. Sind wir in Dresden in der Lage, eine irgendwie rationale Mobilitätspolitik zu machen? Rational heißt entsprechend der Regelwerke, ja? Das wurde ja auch nochmal eindrücklich dargestellt. Das blaue Wunder müsste heute eigentlich geschlossen werden, weil es keinerlei Regeln, Verkehrssicherheitsregeln...
Abreißen.
Weg damit. Das wollen wir ja nicht, so. Aber es wäre, also es entspricht keinerlei Verkehrsregeln. Also wenn das heute gebaut werden würde oder in Betrieb genommen, wäre vollkommen genehmigungsunfähig, ja? Für Autos, für Fußgänger, für Radfahrer, für alle, ja?
So würde keiner mehr bauen heutzutage.
Sind wir froh, dass wir es haben. Also wir müssen
halt ein einmaliges Denkmal. Ich kriege ja auch persönlich die Krise, wenn ich höre, dass man jetzt irgendwie die Brückenrampen verbreitern will. Man wird doch wohl bitte ein Denkmal, ein kulturelles Denkmal von so einem Rang gleichzusetzen mit dem Eiffelturm.
Wenn ich mir was wünschen würde, sagen, nicht wir machen Autos runter. Dann machen wir dort Flaniermeile drin.
Das wäre der konsequente Weg.
Schillerweg und Körnerplatz, ja?
Umweltbrücke, Busse, Radfahrer, Autos, das wäre ein konsequenter Weg. Aber ich befürchte...
Glauben Sie, wie der Umsatz dort steigen würde, ja? Also nicht nur in Toskana, sondern drumherum. Ja, da würden die echt Kohle verdienen, weil die ganzen Touristen doch dorthin strömen dann. Ja, die gehen jetzt auch dahin, weil sie alles blaues Wunder kennen. Und dann ist ach, Kreuzung hier, ja, das sind ein paar schöne Häuser. Komme ich jetzt da rüber? Weiß ich nicht so richtig. Und dann gehe ich wieder. Ja, so.
Ich befürchte, in diesem technisch geprägten Dresden ist die Zeit noch nicht reif. Und ich befürchte, dass die Zeit nie reif sein wird. Und letztlich wird das blaue Wunder dann weiter nicht als technisches Denkmal, sondern als technische oder als Verkehrsanlage betrachtet, leider.
Also ich hoffe doch. Wir haben ja viele solche Projekte gehabt. Wir hatten die Albertstraße, Jahr 2019, das große Thema, wenn sich jemand erinnert. Wir hatten das Thema illegales Parken unten an der Elbe dort, hier auch am Schillerplatz, genau.
Die Aufschreie waren immer sehr laut.
Die Aufschreie waren sehr hoch. Wir hatten das bei der Heppke-Straße, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, irgendwie Buslinie, da musste, ja, glaube ich, ein bisschen richtig. Parkplätze weg. Ein riesen Aufschrei, ja. Hören Sie jetzt noch was davon? Nein. Es ist immer der Aufschrei der fossilen Rechten, die erwartet, dass die Welt jetzt zusammenbricht. Es gibt keinen Autoverkehr mehr und so weiter. Es ist rein ideologisch geprägt. Jetzt lasst uns doch mal bitte eine rationale Mobilitätspolitik machen. Und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann haben wir die Zahlen, dann müssen wir eine andere Entscheidung treffen. Aber einfach so ein Versuch vorzeitig abzubrechen, ohne dass du irgendwelche validen Zahlen bekommst. Alle haben sich aufgeregt für nix, ja. Das hätte man durchziehen müssen. Ich finde es bedauerlich, dass der Hilbert dort eingeknickt ist. Es war ja offensichtlich, dass es gegen den Willen von Baubürgermeister Kühn war. Das hat er ja mehr als deutlich durch die Blume zu erkennen gegeben.
Konnte man während der Anhörung erkennen.
Auch schon im Stadtrat. Also.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit.
Danke.
Und das spannende Gespräch. Und wünsche Ihnen alles Gute für die bevorstehenden Wochen.
Ich Ihnen auch. Danke.
Vielen Dank.
Tschüssi.
Tschüss.
Auf ein Bier mit der DNN Dresden Talk.